kleine Quizfrage zu Beginn. Wie viele Jahre war Rainer Kallmund bei Grill den Hensler in der Jury?
Wow, ich glaube, ich habe davon insgesamt in meinem Leben vielleicht 3 Folgen geguckt, aber ja. 5 Jahre, nee, länger, 10 Jahre, sorry. Ich habe es gerade selbst bemerkt, vor 5 Jahren war einfach Corona, auch 10 Jahre ist Quatsch, glaube ich.
Das ist doch jetzt auch wieder so 5 Jahre her, dass er seinen Magen hat verkleinern lassen, oder? Das ist doch jetzt auch ungefähr 5 Jahre her, oder?
Das habe ich schon wieder ganz verdrängt. Mit dem Magen, ja. Warte mal. Vielleicht so 15 Jahre?
Also du bist jetzt auf 15 Jahre gekommen.
Ich weiß es doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch uralt schon, die Sendung.
Ja, das Ding ist ja, es gibt ja Grill den Hensler unter einem anderen Namen schon länger. Ne? Also es gibt ja Grill den Hensler und dann gab es ja früher die Kocharena. Das ist ja das Vorgängerformat, aber wenn man alles zusammenzählt, ja. Dann ist es natürlich länger, als man auch jetzt so denken würde. Aber Rainer Kallmund macht jetzt Schluss, das ist die große Meldung. Und als dann eben dazu gesagt wurde, wie lange er jetzt da eben schon aktiv ist bei Koch Arena und dann Grill den Hensler, da habe ich auch kurz schlucken müssen. Aber es ist so, dass er nach 18 Jahren Schluss macht mit dieser Sendung.
Ach siehste, war ich doch, du hast mich jetzt voll gegaslightet, Dennis.
Wieso
wie du gesprochen hast, dachte ich, ich bin völlig daneben mit 15.
Ja, du warst völlig daneben mit 5, aber...
Ja, und dann bin ich auf 15 gegangen. Dann hast du hinterfragt, warum ich jetzt auf 15
Als du gegoogelt hast dann.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Und damit einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Folge 280 ist es, soweit ich weiß. Runde Zahl, runde Nummer heute auf jeden Fall mit von rund komme ich nicht auf Jana. Wir hätten von Kallmund auf rund kommen können, aber das ist auch falsch. Deswegen ist Jana hier, hallo.
Kumo.
Ja.
Wie charmant.
Sorry, völlig reingepurzelt hier in die Folge irgendwie.
Ja, schon verstanden.
Antenne Bayern sucht Deutschlands schlechteste Anmoderation. Ja, das ist ungefähr so die Nummer.
Und gefunden.
Ich mache ja immer das mache ich auch privat oft, diesen Gag, Antenne Bayern sucht irgendwas, weil ich finde immer diese Radio, Privatradio-Suchaktionen immer sehr lustig, irgendwie Antenne Bayern sucht Deutschlands unfreundlichsten Bäcker. Und dann ruft er immer so Leute an und nominiert. Es gibt auch immer so diese absurden Suchaktionen im Radio.
Ja, bei mir war SWR 3 der Hit früher. Da habe ich letztens noch mit meiner Freundin Lea drüber gesprochen. Also man hat da auch so Namen einfach, die das Jahrzehnte schon moderieren und auch zum Teil immer noch. Und die vergisst man aber nicht. Anetta Politi und zum Beispiel bei SWR 3. Das ist, oder, ja,
bei Antenne Bayern ist es so Wolfgang Leikamoser.
Bitte?
Ich war ja mal bei Antenne Bayern legendärerweise im Praktikum damals und immer noch mein absurdester Praktikumstätigkeit jemals war bei Antenne Bayern damals. Das war so zur Herbstzeit. Ne? In der Herbstzeit gibt es ja immer Kürbisse. Kürbisse ist ein Riesending. Und vor allem, also es ist wirklich ein Riesending, weil es gibt diese riesigen Großkürbisse. Ne? Und dann wird immer Bayern sucht den größten Kürbis und so weiter. Und das war damals auch so. Und dann war meine Aufgabe, da wurde so ein riesiger Kürbis zur Antenne Bayern gefahren, ins Büro, in so ein Nebenbüro. Und dann war meine Aufgabe so, wir wollen, dass am Ende die Indra, also die Morgenmoderatorin, in diesem Kürbis wie in so einer Kutsche fährt. So, das ist
stimmt,
unser großer
Traum. Da gab es doch ein Bild, das habe ich, oder? Hast du mal auf Instagram nicht ein Bild mit dem Kürbis gehabt?
Ich habe sogar ein Video gepostet mit diesem Kürbis.
Ja, genau.
Meine Aufgabe war es, zusammen mit einem professionellen Schnitzer, der dann da auch gekommen ist, einen Arbeitstag lang komplett diesen Kürbis auszuhöhlen.
Das ist so eine Dennis-Story, weißt du das?
Das war meine Aufgabe. Ja, so. Ich meine, jeder so fängt ja den Mittelklein an, ne?
Ja, manchmal muss man die Drecksarbeit machen, ne? Mal bist du der Hund, mal der Baum.
Hast du mir geschadet? Nee.
Ja. Bei der Anmod gerade, ich glaube ja.
Ja, wahrscheinlich, ja. Das hätte Indra nicht gemacht. So. Nee. Naja, Grüße an Antenne Bayern auf jeden Fall.
Die ist immer noch gut. Im Kürbis wahrscheinlich.
Ja, vor allem hat es dann nicht geklappt, ne? Weil da ist dann irgendwann aufgefallen, wow. so eine Last halten diese improvisierten Räder, die da unten dran geschraubt wurden, nicht aus. Heißt, die musste dann, also letztendlich war sie vorm Greenscreen gestanden mit diesem Kürbis, hat sich auch nicht mit vollem Gewicht da reingesetzt und man hat dann das quasi nur mit Greenscreen irgendwie so in Betrieb genommen. Also da konnte sie dann quasi ins Fahren gedacht werden. Naja. So.
Klingt super.
Wir haben heute viel vor. Wir haben als Themen kurze inhaltliche Vorschau. Wir haben jetzt gleich zu Beginn, wollen wir nochmal sprechen über Late Night Berlin mit einem großen Reveal, den Jana jetzt nach all den Jahren, glaube ich, heute machen kann, vielleicht auch live hier im Podcast. Dann haben wir, du weißt von nichts, aber dann haben wir natürlich noch GNTM, wo Jana dabei ist, also beim Zuschauen. Und wir haben noch natürlich eine Hausaufgabe, die wir uns aufgegeben haben gegenseitig, und zwar die perfekte Dinnerwoche von, da müssen wir die Folgen noch raussuchen, kann ich euch auch in die Shownotes kopieren, aber auf jeden Fall von Mitte März, da gab es nämlich einen großen Skandal und da reden wir gleich darüber. So, jetzt beginnen wir aber mit Late Night Berlin. Die News ist jetzt schon eine Woche alt, ich habe auch schon mit Nathalie drüber gesprochen, Late Night Berlin endet, es war relativ unangekündigt, ne, relativ überraschend. Wie hast du das, weil du hast ja auch ein bisschen drüber gepostet, ne, und du bist ja schon jemand, der auch mit der Sendung verbunden war. Du warst da sogar mal im Studio. Und wie hast du das gesehen, diese Verkündung, dass Late Night Berlin endet?
Also am interessantesten daran fand ich eigentlich, dass, als das verkündet wurde, sich auf einmal Leute auf Twitter wieder haben blicken lassen. Die habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Und das war wirklich, meine Timeline war einfach wie vor, wie lange ist das jetzt schon her? War es die erste? Wie 2018 halt, als es losging.
7 Jahre, ne?
Ja, das ist auch irgendwie Wahnsinn, dass das schon so lange her ist. Aber das fand ich irgendwie ganz süß auch, dass da wirklich alle nochmal kurz online gegangen sind und irgendwie ihre Gedanken da geteilt haben. Weil ich glaube so, dass der allgemeine Tonus zur Sendung war eigentlich, dass es ist wirklich so 50-50. Also entweder man guckt das gar nicht, und dann gibt es aber auch viele, die ich immer sehe, die haben das irgendwie jede Woche geguckt oder waren auch im Studio. Deswegen, es war so gemischt. Mir tat es halt hauptsächlich irgendwie für Klaas leid, weil ich ja eigentlich wusste, oder er das immer gesagt hat, dass er immer eine Late Night haben wollte und so weiter und das eigentlich so sein Traum war. Aber jetzt mittlerweile glaube ich, dass er damit auch selbst ganz gut im Reinen ist.
Ja, ich meine, du hast das Video auch gesehen, oder? Diese Verkündung und so. Also ich meine, das ist ja auch, ne, seine Entscheidung. Und also wenn er jetzt auf Biegen und Brechen hätte weitermachen wollen, dann glaube ich, hätte man auch eine Lösung gefunden, dass das irgendwie weitergehen könnte, aber das...
Ja, ich habe halt überlegt, ob das an den Quoten einfach liegt oder Sender halt es nicht mehr will, wobei Sender nicht, ich glaube, die würden damals mit Raab jetzt nicht mehr, aber mit Raab und Joko und Klaas hätten die, glaube ich, alles irgendwie noch weitergemacht, aber wenn jetzt die Quoten halt super kacke gewesen wäre, hätten sie es wahrscheinlich auch so dargestellt, dass sie aufhören wollten, deswegen, ja... Da habe ich noch mir anfangs Gedanken gemacht, aber ich glaube, dass er, wie gesagt, selbst damit fein ist.
Also mich würde das auch mal interessieren, wie abhängig ProSieben von Joko und Klaas ist. Also ne, offensichtlich sind sie ja abhängig so, wenn man sich die reinen Sendeminuten anschaut, die sie halt da füllen so, und dass sie halt jetzt in so Phasen gerade, ne, jetzt gerade laufen halt wirklich. Also jetzt letzte Woche lief Late Night Berlin, dann ein sehr gutes Quiz. Jetzt wieder Joko Klaas gegen ProSieben und natürlich auch Wer steht mir die Show, ne? Also irgendwie 4 Sendungen, die parallel on air waren, also 4 Tage von 7, die halt mit Joko und Klaas Content irgendwie bestückt waren, also schon extrem. Und
aber ja, es ist halt auch immer noch zum Großteil gut. Also ja, abgesehen von Late Night Berlin und so, also dieses Quiz habe ich ja geguckt jetzt am Wochenende. Und da, also fand ich echt klasse irgendwie. Das hat mir gut gefallen.
Auch Folge 2, wie fand das im Vergleich auch zu Folge 1?
Ich habe die Folge 1 nicht gesehen, weil ich da nicht konnte. Ich habe nur Folge 2 gesehen. Aber die fand ich auf jeden Fall gut und wollte die erste mal noch nachgucken. Wie ist denn dein Fazit? im Vergleich?
Ja, wir haben letzte Woche über Folge 1 geredet und ich fand Folge 2 ein bisschen schwächer, aber das ist wirklich auch marginal und das ist, also, ne, also es ist einfach eine richtig gute Sendung und die voll dieses Live-Moment ausnutzt und voll das Beste draus macht und total gut zu Joko und Klaas passt. Also ich finde es super und finde es auch super, dass es jetzt auf 4 Wochen so beschränkt ist und dann man ja mal vielleicht wieder im Herbst oder so vielleicht mal schauen kann, dass man wieder so ein paar Events hinkriegt. Aber ne, das ist jetzt, glaube ich, nichts, was man viel, viel länger noch strecken könnte, weil es halt wirklich diesen Event-Charakter auch ein bisschen braucht. Und ich hoffe, das weiß man, sieht man und ja, ich finde das total gut, wie das jetzt auch schon angelaufen ist und man freut sich halt wirklich auf jede Woche, weil halt immer irgendwas anderes passieren wird, so notwendigerweise mit dem Ort und da gibt es natürlich unendliche Optionen noch, wo man das alles noch machen kann und deswegen, ja,
finde ich... Würdest du da hingehen, wenn das bei dir in der Nähe wäre? Würdest du es probieren?
Ja, safe, wenn ich nichts zu tun hat und das wirklich in erreichbarer
Nähe ist. Wie wenn du nichts zu tun hast, dann hast du nichts zu tun. Wenn es bei dir, ja, genau, also wenn jetzt, sagen wir mal, bei dir wirklich in dem... Ich war ja schon bei dir. Ja. Da, also, wenn ich mir das da vorstelle, finde ich auch schön. Da so in der Stadt da. Ja, wenn das da so wäre, da würdest du hingehen. Ja, es ist mehr Stadt als bei meinem Dorf, wo ich herkomme. Also, ja, fände ich sehr schön, die Vorstellung.
Natürlich würde ich hingehen. Also, ganz klar. So, das war jetzt quasi nur ein rein politische Floskel, die ich da sagen musste, quasi.
Du wärst der Erste, der da wäre.
Ja, glaube ich auch.
Stehst du so ganz vorne und winkst.
Aber zurück zu Late Night Berlin. Jetzt ist diese Sendung abgesetzt quasi durch, also freiwillig so. Und du hast schon gesagt, Late Night, Klaas war immer so ein Traum und so. Hat er jetzt auch jahrelang gemacht. Und man kann ja auch noch, also ich finde, man kann MTV Home und das alles ja schon auch unter Late Night auch zählen, weil... Das ist ja letztendlich schon wochenaktuelle Unterhaltung und er hätte die gleichen Gags damals wie heute machen können, sage ich jetzt mal. Deswegen hat er es jetzt lange genug gemacht. Und ja, du bist ja der Sendung, also willst du das, weil ich würde dich jetzt fast schon ein bisschen pressuren in den großen Reveal. Du hast es ja öffentlich noch nie gesagt, oder?
Hä, was denn?
Naja, die Tatsache, es gab ja mal so eine Art... Also Late Night Berlin reimt sich ja zum Beispiel auf etwas anderes.
Habe ich das hier noch nicht? Nee, das habe ich hier nicht. Nee. Ja, Lea und ich hatten mal eine Idee. 2018, als Late Night Berlin losgeht, müsst ihr euch vorstellen, der Late Night Berlin, du wirst mir da zustimmen, hoffe ich, der Late Night Berlin Account auf Twitter, der war eine absolute, also Frechheit. Was da gepostet wurde, das war ein Humor für Leute, also ich kann es gar nicht mehr erklären, genau, aber es war wirklich schlecht. Es war nicht für junge Leute irgendwie, es war nicht zeitgemäß und auch nicht lustig. Und da haben sich so viele auch drüber aufgeregt. Und dann war ich bei Lea, als sie noch im Dorf gewohnt hat und wir hatten nichts zu tun, haben wir uns überlegt, wir machen jetzt einen eigenen Account. Den nennen wir Fake Night Berlin. Oh, da kann ich noch was revealen, das habe ich noch nirgendwo revealed. Auf jeden Fall... Okay. Das ist spannend. Nee, den haben wir dann erstellt und dann ging eigentlich relativ schnell, also die Leute fanden es irgendwie lustig und haben halt gerätselt, wer das ist. Und dann ist uns auch Klaas gefolgt und der Late Night Berlin Account auch, was ich auch irgendwie interessant fand. Und ja, da hat er halt auch vieles retweetet und so weiter. Und der wusste aber natürlich auch nicht, wer es ist. Und dann war der Zufall, wie er so will, wir waren einmal bei einer Late Night Berlin Aufzeichnung und da haben wir nur gehört, wie er zu einer anderen hingeht und fragt, bist du Fake Night Berlin? Das fand ich sehr gut. Weil er
auch wusste, dass die andere so Twitter-Userin ist, oder?
Na, er wusste halt gar nicht, wer oder was, also er wusste halt gar nichts dazu, glaube ich, und wollte es halt gerne wissen. Und deswegen, ja, war sehr lustig, dass wir das gehört haben. Und da haben wir ihn an demselben Abend nämlich geschrieben, dass wir das sind. Und da hat er auch geantwortet und so. Und
auf euren Accounts oder wie?
Nee, auf unseren Fake Night Berlin Account. Aber wir haben halt geschrieben, wir sind die und die. Dann hat er geschrieben, lass mich mal überlegen, was man damit machen kann. Und dann ist was Interessantes passiert.
Für mich endet die Geschichte hier, ehrlich gesagt.
Ja, aber sie endet sehr mysteriös. Und das würde ich gerne immer noch, also Klaas wenn du das hörst, ja. oder jemand, der mit Klaas Kontakt hat, das würde ich gerne immer noch wissen. Und zwar hatte er geschrieben, lass mich überlegen, was ich damit machen kann. Und dann hatte er noch ein paar Sachen kommentiert gehabt und retweetet und so. Und dann hat es plötzlich aufgehört. Er ist uns entfolgt, ProSieben ist uns entfolgt, Late Night Berlin ist uns entfolgt. Gott. Und ich weiß nicht, ob vielleicht, also entweder muss dann ProSieben gesagt haben, ey, hört mal auf, da zu interagieren, wir müssen unseren offiziellen Account hier irgendwie relevant halten, oder was da war. Das interessiert mich bis heute. Also wäre schön, wenn das jemand aufklären kann. Ja, ne?
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Klaas sich an so eine Anweisung von ProSieben erhalten würde. Also gerade wenn er das ja eh so das, lustig ja. fand und euch ja auch kennt und irgendwie, also ne, also ich, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Ich weiß, also ich kann es dir nicht sagen. Ich finde das wirklich mysteriös. Also wir haben jetzt auch nichts geschrieben, was irgendwie verärgernd sein könnte oder so. Wir haben da wirklich auch nochmal drüber. Keine Ahnung, also no hard feelings, aber mich interessiert das einfach, ob das, jetzt. Also es war echt unsere These, dass irgendwie, oder im Meeting oder so, weil halt wirklich niemand mehr mit diesem Late Night Berlin, also das war damals relativ wirklich, dass die alle mit diesem Fake Night und halt Klaas auch. Und dann, wie gesagt, dann hat es von Klaas aufgehört und dann hat es auch, dann wurde auch gleichzeitig dieser Late Night Berlin Account besser. Also als,
okay.
also andere Person wahrscheinlich eingestellt.
Ja.
Es ist mysteriös. Also könnt gerne eure Thesen dalassen. Ich würde auch annehmen, wenn man sagt, okay, es war halt einfach nicht mehr witzig. Ist auch vollkommen fein. Aber es interessiert mich.
Also ich hätte einen Vorschlag, den du, also es ist ja, ich kenne ja jemanden, der solche Fälle aufklären kann. Ne? Eine Kollegin vom BR, die du auch okay. kennst. Also Also ich kenne meine Kollegin Lea Utz, ne?
Genau.
die hat einen, die hat einen Podcast und der heißt Telephobia, sehr empfehlenswert, kann man hören. Ist das nicht eine Telephobia-Geschichte?
Ja, aber die hat ja schon mal bei Klaas, da war ja schon mal eine Story, eine andere mit Klaas. Hast du die gehört?
Ja, aber da hat sie ja seine Telefonnummer, umso besser.
Ja, aber Klaas hat sich dann auch nicht zurückgemeldet. Also das war gefailed auch noch.
Also ich werde das Lea mal nicht. Vorschlagen. Weil also vielleicht ist es ja machen. So eine Follow-up-Klaas-Geschichte, dass man jetzt Teil 2 von Klaas, jetzt erreichen wir ihn wirklich.
Könnt ihr gerne probieren. Ich habe ja auch kein Anliegen, sondern nur die Frage. Vielleicht ist das eher zu arrangieren.
Ja. Naja, ich frage die ja mal. Ne? Ich schreibe mir das direkt hier auf und Telephobia featuring Fernsehen für alle, warum denn nicht? Aber Grüße an Telephobia natürlich. Sollte man anhören. Da geht es um Anrufe, ja, die man vor sich herschiebt und Lea hilft einem dabei, diese Anrufe zu machen. Telephobia.
Ich habe auch tatsächlich Podcast. Jede Folge gehört. Also
weiß ich.
Kann ich
ist ja auch ein super Podcast. So, jetzt aber zurück zu Klaas, weil jetzt in dieser Woche wurde bekannt, also es wurde am 1. April dann eine Meldung rausgegeben, dass Klaas eine neue Sendung bekommt. Und da ist natürlich immer, ne, das machen ja mittlerweile viele, dass sie dann am 1. April was ankündigen und dann halt nicht ganz klar ist, ist das jetzt wirklich eine Ankündigung oder ist es ein April-Scherz? Und ja, es ist aber jetzt, wie sich herausgestellt hat, kein April-Scherz gewesen. Sondern es ist die Realität, dass Klaas ab dem 22. April immer dienstags eine neue Sendung moderieren wird. Und zwar heißt diese neue Sendung Experte für alles. Ein Verbrauchermagazin. Ja, also nicht Fernsehen für alles, sondern Experte für alles mit Klaas.
Du meinst das so wieder.
Der dann immer dienstags, glaube ich, ne, habe ich gerade gesagt, oder? Dienstags, ja, nach TV Total dann ran darf, 21:15 denke ich jetzt mal. Und,
ich glaube sogar der gleiche, ist das nicht der gleiche Sendeplatz wie Late Night Berlin?
Ich weiß nicht, wann Late Night Berlin lief, ehrlich gesagt.
Ich glaube zur selben Zeit, am selben Tag.
Ja, am selben Tag glaube ich auch, aber nicht zur selben Zeit, glaube ich, oder? Late Night Berlin lief immer später, doch.
Anfangs ja. nicht. Das hat sich ja. immer geändert.
Ja, das ist das Problem. Naja, auf jeden Fall läuft's da und das ist jetzt bekannt, also das, was ich jetzt hier vorlese. Die genauen Themen der ersten Sendung hat ProSieben noch nicht kommuniziert. Der Sender erklärt aber bereits, dass es in dem Format generell unter anderem darum gehen werde, wie man beim Bahnfahren sparen könne und welche Schadstoffe in Konsumgüter enthalten seien. Was passiert, wenn man nur noch Pfannkuchen isst? Kann man mit Lava kochen? Und Klaas soll in dem Format mit anderen Expertinnen und Experten alle Themen testen, probieren und analysieren, die dem Publikum wichtig sind. Wie werde ich erfolgreich? Und als Gäste sind jetzt schon angekündigt, ich weiß nicht, ob sie diese ExpertInnen sind, die hier angekündigt sind, Nina Chuba, Giovanni Zarella, Percy, a.k.a. Teddy Teclebran, Elias Mbarek und Paulina Roginski.
Also sind Leute, die, glaube ich, in dem Kosmos von denen auch schon relativ etabliert sind. Aber die, also sag mal, mich interessiert jetzt, was du zu dem Konzept sagst, bevor ich was sage.
Naja, also ich glaube nicht, dass das Konzept ist, was wie es hier steht. Also das ist, ich glaube halt, nein, ich glaube, dass das halt ein Text ist, der uns so ein bisschen verarschen soll. Also das, also ich glaube, das ist am Ende. Damit. Nein, also das wird natürlich keine Verbrauchershow sein, so wie jetzt Stern-TV oder so. Ne? Also,
Mario Barth deckt also, auf.
Ja, genau. Also das hat auch, es gab ein Interview bei DWDL, da hat Klaas auch schon gesagt, also Stern-TV kann sich ficken sozusagen. So. Und also hat er wirklich buchstäblich so gesagt, das ist ein Zitat. Und sowas Unseriöses wie Mario Barth machen wir nicht so. Also keine Ahnung, es wirkt für mich wie eine völlige Neuschöpfung, was ich gut finde. Also es wird wieder komplett experimentell und neu sein, glaube ich, innovativ. Man kann es wahrscheinlich mit nichts vergleichen so richtig und ich bin da gespannt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es eben kein Verbrauchermagazin sein wird, sondern halt ein, weiß nicht, vielleicht so eine Experimentshow, so ein bisschen wie Vigal Boning und Bernhard Hoecker, wo sie in diesem Haus sind und alles in die Luft sprengen die ganze Zeit. Vielleicht das sowas in der
Klaas
Art. So
eine, vielleicht.
Ja, so genau.
Sorry.
So eine Action Experimentiershow könnte ich mir irgendwie gerade vorstellen. Oder halt so ein Selbstexperiment-Ding, ne, so wo man, ne, also so nach dem Motto, wie viel Pfannkuchen kann man essen, so ein bisschen aushalten in die Richtung. Vielleicht.
Meinst du? Ich bin gespannt. Ich kann mir da gar nichts, weil, also, ja, ich hatte ein bisschen Angst, als ich das gelesen habe, weil ich dachte erst, es wäre ein April-Scherz, aber dann ging es ja jetzt weiter damit. Dann dachte ich, ah, okay, es ist ernst gemeint, aber jetzt sagst du, es ist quasi doch ein April-Scherz.
Nein, ich glaube einfach, dass das ist eine humorvolle Comedy-Sendung am Ende. So, und deswegen ist auch dieser Text jetzt ein humorvoller Comedy-Text so. Und deswegen glaube ich, wollen die uns halt verarschen. Und das ist so ein bisschen der Sinn der Sendung, dass es halt auf so einer großen, in so einer großen Ironie alles stattfindet.
Okay. Ja, das kann sein. Das wird mir schon besser gefallen.
Aber du glaubst doch jetzt nicht wirklich, dass er am Ende so Schadstoffe testet oder sowas.
Jetzt, wo du das so sagst, nicht mehr. Aber ja, ich weiß nicht. Ich bin halt auch gern jemand, der sich schnell aufregt und dann rege ich mich lieber direkt auf.
Sowas wie, es soll darum gehen, wie man beim Bahnfahren sparen könne. Da wird natürlich das am Ende so ein Experiment sein. So, sag ich mal, wenn ich du wäre, ohne Ticket fahren
auf
oder
Dach,
sowas.
Und oder dann, auf dem Dach sitzen.
Oder auf dem Dach fahren oder irgendwie sowas. Ne, so, ne Teddy, du hast die Aufgabe, da jetzt mal ohne Ticket da Zug zu fahren und dich irgendwie rauszulabern dann in der Situation. Sowas in der Art wird es doch sein.
Ey, in solchen Momenten merke ich, du bist aus dieser Branche und ich bin Erzieherin. Ich glaube das einfach
Nein.
direkt.
Nein.
Und aber, hinterfragen überhaupt nicht.
Ja, aber das ist doch, also ich kann auch verstehen mit dieser 1. April-Sache, dass man da jetzt ein bisschen verwirrt ist. Ich bin auch verwirrt, ich weiß es ja auch nicht, ist auch nur eine Schätzung, aber es ist für mich ausgeschlossen, dass die Florida.
Jetzt mache ich es mit deiner These wie mit dem Ding. Ich glaube sofort.
Ja, also wir werden es sehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich um sowas handelt. Aber wir sind gespannt, das macht es ja auch spannend. Ab 22. werden wir hier reinschauen dann zusammen in Experte für alles. Und jetzt bleiben wir bei ProSieben und bleiben bei oder gehen zu GNTM. Germany's Next Topmodel. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, über diese eine Situation, wo es so einen Gruppenaufstand quasi gab gegen das Format so ein bisschen, ne, wo die dann alle den Job abgelehnt haben, weil der eine so diskriminiert wurde. Und das fanden wir eigentlich, also ich fand es, ich habe diesen Clip bei TikTok gesehen und fand es mal irgendwie ganz interessant, dass es passiert ist. Könnte man jetzt denken, dieser eine Clip steht für die ganze Staffel, also ist das jetzt ein völlig neues GNTM oder wie ist die Staffel generell? Du hast jetzt nicht jetzt die neueste Folge gesehen, aber wie ist denn generell so ein bisschen die Qualität der Staffel und wie klappt auch dieses an einem Tag sind die Jungs dran und am anderen die Mädchen?
Also ich liebe ja das Format einfach, weil es mein Guilty Pleasure ist. Ich sehe jetzt aber diese eine Szene, die ihr auch beschrieben habt und so weiter, das klar, das war mal was anderes, aber alles andere ist überhaupt nicht anders. Das ist alles wie immer, sage ich ehrlich. Und ich fand es auch schön, dass so ein Heidi zu der Szene einfach nur gesagt hat in diesem Raum da. Und eine Meinung dazu kann sich jeder selbst bilden. Und dann war das Thema auch wieder gegessen. Fand ich auch schön umgangen. Ansonsten, es ist eigentlich so wie immer. Außer eben, dass es eben neu war, dass mittwochs ja nur die Männer waren und Donnerstag die Frauen. Jetzt sind ja beide zusammengelegt worden am Donnerstag. Ich fand das eigentlich ganz cool, weil dadurch hatte ich einfach noch eine Folge mehr in der Woche, die ich gucken konnte. Und
aber was hast du dich denn mehr gefreut? Auf die Frauen oder die Männer?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube sogar auf die Männer, weil die alle viel emotionaler waren als die Frauen. Weil ja immer schön das Klischee ist, dass die Frauen so emotional sind oder so. Nee, die Männer, die haben sich da auch schon gestritten. Da gab auch schon Beef zwischendrin, der richtig witzig war. Und dementsprechend glaube ich sogar ein bisschen, habe ich mich mehr auf die Männer gefreut. Aber eigentlich ist jetzt so die Mischung, die es macht, sage ich mal. Aber ich fand diesen Ansatz ganz gut, das erstmal zu trennen. Ich glaube, dadurch konnte man die Einzelnen erstmal kennenlernen und dann ist ja auch spannend zu sehen, wie die dann aufeinandertreffen. Und dadurch wurde so ein bisschen das eliminiert, dass die sofort irgendwie in diese Flirt-Offensive gehen, weil dafür gucke ich das halt auch nicht. So, da gibt's genug Formate. Es ist eigentlich wie immer, aber ich mag das halt einfach, sage ich ehrlich.
Ja, kann
also
ich verstehen.
Ironischerweise auch. Ich weiß schon, dass sehr viel sehr kritisierbar ist. Das möchte ich jetzt gar nicht außer Acht lassen. Aber
man muss ja nicht immer das auch dann auch ja in dieser mit dieser Brille sehen. Das ist ja der bis in der Sinn dieses Podcasts auch, dass man das mal ausblenden kann. Mir geht's halt anders bezüglich GNTM allgemein. Ich habe da keine richtige. Ich bin nie so richtig warm geworden mit dem Format, deswegen muss ich mich immer ein bisschen zwingen, das zu gucken. Und in diesem Jahr habe ich es einfach nicht gemacht, weil halt dann noch eine Folge dazugekommen ist und ich dann noch mehr das Problem hatte, dass ich dachte, warum habt ihr denn überhaupt so viel Sendezeit? Auch wenn ich so verstanden habe, dass die Folgen dann allgemein auch kürzer sind, so, oder? Also kürzere Laufzeiten haben.
Geht. Also, ja, okay. Es war schon extrem eine Zeit lang. Es ist ein bisschen kürzer, aber es ist immer noch recht lang. Also ich bin immer diejenige, ich gucke das meistens in unserer Gruppe, in der du nicht bist. Nein, da gucken wir das meistens zusammen und schreiben dabei. Und ich bin dann so die immer so um 22 Uhr steige ich aus, weil da habe ich keinen Bock mehr. Und meistens verpasse ich dann gar nicht so viel.
Was ist denn so der lustigste Gastjuror oder Jurorin in diesem Jahr gewesen? Da waren ja so einige dabei, ich habe es ja auch ein bisschen mitbekommen.
Oh, da muss ich jetzt...
Also wir hatten doch, keine Ahnung, der ungewöhnlichste, wir hatten doch hier den Noah Becker hatten wir zum Beispiel dabei, ja. Wir hatten Leni natürlich dabei, hatten wir irgendwie Gastauftritte von Tokyo Hotel Leuten
ja,
wieder.
Tatsächlich.
Ja, hatten wir auch.
Hatte das schon
Gustav
besprochen
in der Jury
mit
oder was? Nee, gar nicht.
Bill und Tom waren auf jeden Fall da, natürlich immer nur die dürfen die Sachen machen, die coolen Sachen. Es war natürlich wieder, ich finde es immer ein bisschen unangenehm, den Tom mit der Heidi im Fernsehen. Es war ein bisschen, also Bill fand ich ganz cool, weil der hatte ja auch so ein bisschen so eine Ahnung von Mode und so weiter. Der hat eigentlich auch recht viel gesagt. Ich glaube, Tom war einfach nur anwesend und hat es aber auch kein Geheimnis draus gemacht, dass er irgendwie nicht so richtig die Ahnung hat, was er da jetzt so bewerten soll. Aber dadurch, das war ganz witzig. Jetzt gerade im Hintergrund gucke ich gerade tatsächlich auch die neue Folge ohne Ton. Und
wie?
Und da ist heute
jetzt gerade läuft die.
Ja, die läuft jetzt gerade.
Aber du siehst die jetzt auch, oder was?
Ja, ohne Ton. Läuft im Hintergrund.
Kann ich mir den Walk
angucken. Ja, der Fernseher steht im Hintergrund und ich sitze mit dem Laptop am Tisch davor.
Also im Hintergrund heißt, du schaust aber auf das Bild gerade.
Ja, also abwechselnd auf, auf meine Tonspur so. Und auf das. Also ich höre dir schon zu. So
ja, ja, na klar. Nicht, aber, also, ja. Das, es also, ist der erste Podcast, wo während des Podcasts auch ferngesehen wird. Also.
Ja. Dann habe ich gerade schön gesehen beim Walk, dass die dass heute wohl wie Handpuppen sollen die aussehen. Die haben so Fäden an sich gebunden und oben ist so ein Kreuz halt, dieses wie bei Handpuppen halt. Und da müssen die so laufen, als würden die so gezogen werden. Das sah toll aus. Aber auf jeden Fall ist da heute Adriana Lima und das finde ich schon mal ein Name, die würde ich auch kennen. Ganz oft sind da nämlich Leute, so GastjurorInnen, wo ich mir denke, ah, okay, noch nie gehört, noch nie gesehen.
Yeah. Hier ist Zoe Zelaniger, das ist irgendwie International Supermodel und man hat sie noch nie gesehen, ne? Das ist auch mal.
Ja.
Ja. Aber,
die Main Character sind für mich eher die Fotografen, muss ich sagen. Die sind, also ich sage bewusst auch Fotografen, weil das sind eigentlich nur Typen. Ja, Rankin ist iconic, aber der, da war jetzt, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber da ist ein so ein toxischer, der ist einfach nur.
Schöller.
Bitte?
Den gibt's auch noch. Schöller gibt's, oder wie heißt er? Schöller?
Ja, den gibt's, aber der ist es auch nicht. Das ist einer, also der, das ist einfach nur irgendwie blöd zu denen. Das ist so forced gemein. Die ganze Zeit. Das ist so sein Ding, glaube ich. Ich weiß
und,
nicht, warum.
Was war die Sache, dass, also ich meine, Klaas war ja auch in dieser Sendung drin, ne?
Stimmt,
war
ja.
Das? Beim Obststyling, ne?
Ja, das war ein bisschen ernüchternd, weil es halt super kurz nur war und er hat halt, also der hat halt einer wirklich dann noch die Haare geschnitten, aber da kam natürlich noch ein großer Touch-up danach und das war halt eine und da war kurz dran und das waren vielleicht insgesamt höchstens 10 Minuten, war ganz witzig, aber war jetzt auch nicht so der Rede wert.
War nur so ein Gag.
Ja, genau.
Ja, okay. Na gut, dann ist das unser kurzer GTM-Block gewesen. Du schaust einfach weiter und ich melde, also ich mache dann einfach weiter bei der Folge jetzt. Und
ja, ich bin, ja genau, ich bin auch leider so die schlechteste Person schon wieder aus deinem Cast, sage ich mal, die jetzt darüber erzählen kann, wenn du es nicht geguckt hast, weil ich halt einfach mir Namen nicht merken kann. Ich sehe da immer noch teilweise KandidatInnen, die ich noch nie gesehen habe, gefühlt. Ich denke, wer ist
ja,
aber
da geht es dir doch so wie 90% der Zuhörer.
Ja, das stimmt. So. Aber es ist halt für also so einen Fernsehpodcast trotzdem ein bisschen traurig.
Nee. Nein, wir müssen auch aus GNTM auch nicht mehr machen, als es ist. Also ich bin ja auch nicht vorbereitet. Ich hätte ja auch reinschauen können, aber ich bin da, ich glaube, die Ehrlichkeit, die wird wertgeschätzt von uns beiden hier an der Stelle.
Okay.
Und wir haben ja unsere Hausaufgaben erledigt, ne, um jetzt die Überleitung hinzukriegen. Also wir haben beide uns eine Folge oder in eine Woche reingegraben des perfekten Dinners. Und das ist jetzt unser nächstes Thema. Es ist gerne möglich, dass ihr jetzt mal kurz einfach in die Shownotes schaut, da auf diese Folge klickt und dann erstmal euch einen schönen Nachmittag macht und erstmal diese Folgen schaut und dann quasi euch anhört, was wir darüber sagen. Aber wir sprechen natürlich jetzt auch so, dass ihr natürlich Lust bekommt auf diese Folgen. Und Fernsehen für alle steht ja auch ein bisschen dafür, wir Fernsehen für alle. Ne? Also wir schauen für euch alle fern. Heißt, wir schauen auch Sachen, die ihr nicht schauen müsst. Und das haben wir jetzt hier getan. Wir haben die Bürde auf uns genommen und haben in eine Folge des perfekten oder in zwei Folgen des perfekten Dinner reingeschaut von so vor ein paar Wochen. Das war Mitte März. Und mich hat der Ausschnitt über TikTok erreicht von einem Mann, der 0 Punkte gegeben hat. Das ist natürlich immer dann besonders. Und dann habe ich den Ausschnitt Jana geschickt und habe gesagt, darüber müssen wir sprechen. Und du hast gesagt, stimmt. Und dann lag das so ein paar Wochen jetzt rum. Und dann haben wir uns jetzt dazu verabredet, das jetzt hier zu besprechen. ich habe dir gesagt, also ich habe mich dann so ein bisschen eingelesen in den ganzen Fall und das ist eine Woche mit 5 Tagen, obviously. Und der gesuchte Kandidat, der heißt Nico und hat am Donnerstag gekocht, also am vorletzten Tag. Heißt, wir haben auf jeden Fall diese Folge geschaut. Die betreffende Szene, die aber da drin ist mit den 0 Punkten, die findet in der letzten Folge, also am Freitag statt. Das heißt, wir haben die auch geschaut. Es ist natürlich so, wir haben Donnerstag, Freitag geschaut. Ich wollte dann so ein bisschen auf jeden Fall in Folge 1 reinschauen, auch um einfach so ein bisschen abschätzen zu können, wie ist die Stimmung am Anfang, wie ist sie am Ende, was ist dazwischen vielleicht passiert, habe ich auch gemacht. Ich habe Folge 1 geschaut und habe eben Donnerstag und Freitag, also Folge 4 und 5 geschaut. Wie ist es bei dir? Du hast 4 und 5 geschaut, oder?
Genau, ich habe 4 und 5 geschaut, aber ich finde, Dennis, du kannst auch ruhig liegen, dass du in Folge 1 eingeschlafen bist.
Nee, ich bin danach eingeschlafen. Ich hab Folge 1 ganz geschaut, bin dann bei Folge 2 direkt am Anfang eingeschlafen. Nee, okay. Keine Angst.
Dann ist erlaubt.
Genau, aber hilf mir einmal bei den Namen vielleicht.
Oh Gott, ja. Wir haben gerade noch gesagt, ich und Namen.
Ja, aber ich habe sie auch nämlich nicht. Also ja. Wir haben Nico, Charlotte, Zeynep, Philipp und Elena. Und die Woche des perfekten Dinners steigt in Bremen. Ne? Hier sind wir. Und genau. Ja, jetzt, wie bespricht man das jetzt? Also wir haben eh schon eine spannende Dinner-Konstellation, weil wir eine Veganerin dabei haben, ne? Mit Zeynep. Ja. Zeynep ist Veganerin und das ist natürlich, also wenn ich da jetzt mitmachen würde, ich bin auch, also ich esse auch Fleisch, dann würde ich nicht notwendigerweise denken quasi, ich bekomme jetzt eine Woche lang kein Fleisch, scheiße, sondern ja, ich muss mich halt jetzt einstellen darauf, halt vegane Gerichte zu kochen. Also ich kann meinen Plan, den ich eigentlich hatte, nicht durchziehen so. Und das ist natürlich schon eine Belastung. Also was heißt Belastung so? Es ist einfach, es macht das Ganze ein bisschen mehr tricky so, oder?
Ja, vor allem, wenn man wie Nico eigentlich nur Fleisch isst. Außer Schaf oder Kalb. Ja. Weiß gar nicht.
Außer Lamm, ne?
Lamm, ja. Genau.
Ja. Also genau, das ist, muss man dazu sagen. Dann finde ich auch, was diese Woche toll macht, ist, dass sie am Montag direkt bei Philipp beginnt. Und Philipp ist Student. Und ich bin ja auch ein großer Kritiker, so im Vergleich der Jahre, weil es gab ja irgendwann das große Rebranding bei Perfekten Dinner, wo dann alles aus, wo dieser neue Vorspann dazu kam, wo die Bildsprache sich so ein bisschen geändert hat. Und seitdem ist es ja so, dass eigentlich hauptsächlich größere Wohnungen und auch das, der Anspruch, was das Essen angeht, ist so ein bisschen gestiegen beim Perfekten Dinner. Und früher war man ja viel, also seitdem gibt es übrigens auch nicht mehr diese typischen Gänge durch die Wohnung, wo dann immer so die Kleiderschränke durchwühlt werden und so.
Ja, ich war schockiert, weil ich habe das anscheinend so lange nicht mehr geguckt. Ich habe die ganze Zeit gewartet, wann laufen die denn durch die Wohnung? Das kenne ich
ja. Ja, genau,
noch.
Das passiert schon seit einigen Jahren nicht mehr. Also ich schaue ja
ungefähr.
Also ich schaue ja Dinner gar nicht so selten. Und das ist wirklich schon seit, ich würde mal sagen, 6, 7 Jahren oder so ist dieses Rebranding jetzt auch schon her. Und ich mag das halt nicht so gern, weil ich fand halt den Charme damals auch so geil, dass halt wirklich öfter auch mal so Studis in so Einzimmerwohnungen waren. Und da haben halt dann auch so Familienväter mussten dann halt auch mal zu dem Studi nach Hause. Also da haben so völlig verschiedene Leute irgendwie teilnehmen können. Und heute ist es halt einfach teilweise auch schon so eine Entscheidung, habe ich das Gefühl, wie groß ist das Haus, können wir da gut drehen so. Und das entscheidet teilweise darüber, ob du genommen wirst oder nicht. Und da werden halt gewisse Menschen dann einfach benachteiligt, halt die kleinere Wohnungen haben zum Beispiel oder die einfach vielleicht auch jetzt eben nicht, keine Ahnung, schon mal zweimal bei der Küchenschlacht irgendwie mitgemacht haben. Also so ambitionierte Hobbyköche wirklich, die schon auf einem sehr hohen Niveau kochen. Also ich finde es einfach nicht mehr so relatable alles. Und das ist aber trotzdem nicht so schlimm. Ich schaue es trotzdem noch sehr oft und gerne auch. Aber im Vergleich zu damals finde ich es ein bisschen weniger charmant. Und das ist in der Woche auch schön, dass man eben die Woche direkt bei so einem Studi beginnt. Und das fand ich eben untypisch, weil man das sieht man gar nicht so oft mehr. Der auch sich was traut, der vietnamesische Abstammung ist und eben aus Vietnam seine Speisen kocht und da auch ein bisschen dann sich überschätzt und so weiter, alles, aber alles gut, finde ich, ne? Das macht es interessant. Also Philipp ist irgendwie cool. Dann hatten wir eben eine ältere Frau mit Charlotte, die sehr auch, also die mit mir am sympathischsten war, ehrlich gesagt, von allen.
Ja, die und war auch so ein bisschen sassy. Das hat mir gefallen.
Genau, ich fand die auch lustig. Und ja, Zeynep, wie gesagt, die Veganerin, Spanierin, muss man sagen, die hat sich manchmal was getraut, Elena, ne? Die hat auch manchmal so ein bisschen Widerworte gegeben und so. Stimmt, fand ich eigentlich ja auch ganz gut. Und jetzt der letzte ist Nico. Und Nico ist ja die große, ja, ist das
die große.
Ja, also genau, du sagst es schon, er ist Malle-Star. Und,
Star. Ne,
ja, ich meine, aber wenn man seine Wohnung anschaut oder sein Haus, ja, dann muss man ja sagen, habe ich da irgendwas verpasst? Also ich habe Nico völlig, also ich habe den noch nie gehört, ne, noch nie davon gehört. Es sieht zumindest so aus, als würde er sehr viel Geld damit verdienen.
Ja, das hat mich auch gewundert. Es hat irgendwie, diese Wohnung hat zu gar nichts gepasst. Ich habe schon überlegt, ob er sich das angemietet hat für den Tag. Weil es hat überhaupt nicht zu irgendwas gepasst, zu seiner Art nicht. Ich würde nicht denken, dass der so einrichtet. Also irgendwie, es war so total.
Auch der Porsche.
Wie man heutzutage sagt, Clean Girl Vibes.
Ja. Ja, also Nico generell muss man vielleicht auch mal ein bisschen optisch beschreiben. Also, ein kräftiger Typ, der so einen interessanten Bartschnitt hat, finde ich auch, oder? Also so ein bisschen ja, so, wie sagt man hier, Schalotten? Nee, Schalotten sind die Zwiebeln. Wie sagt man?
Das ist die eine Kandidatin.
Kroketten, ne? Hier am Bart, diese.
Kroketten? Koteletten?
Nee, Koteletten, genau. So. Die dann so eckig, aber nach vorne gehen und dann hat er so einen eckigen Bart. Ich finde immer Männer, die ne, so kräftig sind und sich dann so einen eckigen Bart machen, da will man immer so ein bisschen das Doppelkinn natürlich verstecken und das ist auch hier ja, der Fall. Und ja, er ist ansonsten auch so jemand, der so ein bisschen von der Stimme, so stimmlich, so ein bisschen Willi von Biene Maya auch. So und ja,
ich finde das ein wichtiges Detail.
Ja.
Gefällt
ja,
mir.
Weil er natürlich so dann manchmal so Sachen raushaut und dann aber in so einer Stimmlage spricht, wo man denkt, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so sehe. ja, und das ist erstmal so ein bisschen sein Auftreten. Er trägt immer so Hemden und Jeans und so weiter und ne, so ein bisschen so Camp David-Style, obwohl nicht Camp David draufsteht, würde ich es jetzt mal beschreiben. Und ja, das
ist. Man muss ja auch sagen, die sind ja auch ein Duo, also Malle Buddies nennen die sich ja, er und sein Kumpel. Genau. Und die treten eben im Oberbayern auf, regelmäßig. Das ist so, ja, die Story.
Schuppen. Ja, und da ist jetzt auch, ne, wenn wir an Donnerstag denken und Nikos Auftritt, beziehungsweise man muss eine kurze Vorgeschichte erzählen, also Tag 1, 2, 3, also leider, und das ist wirklich leider, weil mir der Philipp sehr sympathisch war, leider ja, verwürzt er halt seine Hauptspeise, der macht halt eine Faux so und ja, würzt die kaum, also die ist wirklich anscheinend extrem geschmacklos so und das ja, fällt sehr ins Gewicht und da ist auch Charlotte am ersten Tag, finde ich sehr kritisch, so irgendwie ein begnadeter Koch ist er nicht, aber er ist wenigstens ganz nett oder so. Also so ein sehr hartes Urteil direkt dafür, dass er sich wirklich viel Mühe gegeben hat und da auch wirklich mit so einem,
who is the Steve?
mit so einem vietnamesischen Hut auftritt und so. Also der hat sich wirklich Gedanken gemacht. Also ich fand den wirklich auch sympathisch, aber sehr abgestraft. Ich glaube mit 21 Punkten oder so, weil ich glaube Nico da schon nur 4 Punkte gibt oder so. Und da nimmt halt das Unheil schon seinen Lauf. Also ich habe jetzt Dienstag und Mittwoch nicht gesehen, aber auch da die höchste Punktzahl ist halt 31. Ne? Also das ist jetzt auch eine normale Woche nicht unbedingt. Also mit 31 gewinnst du normalerweise nicht. Spoiler, Charlotte gewinnt am Ende mit 31, weil halt Nico dieses Ranking schon an den ersten paar Tagen komplett verfälscht, weil er halt einfach radikal niedrige Punkte gibt. So. Und das ist dann so ein, ja, baut sich natürlich auch, ne, also da baut sich eine gewisse Erwartungshaltung auf, ne, an seinen Abend. So, und jetzt ist Donnerstag und Nico begrüßt die Kameracrew und ja, dann begrüßt dann auch seinen Kumpel, seinen Malle-Kumpel, seinen Gesangspartner als Schnibbelhilfe, ne,
den
als
Micha. Sogenannte
Schnibbelhilfe, den
ich
Micha.
Micha auch ein typischer Name für so einen Malle-Typ, Micha.
Ja, genau, der Micha. Und dann geht's los und man merkt schon von Minute 1 an, irgendwas stimmt hier nicht, weil Nico steht komisch unter Strom und hat gar keine Zeit, überhaupt die Leute zu begrüßen, weil er ist von Beginn an in so Alarmbereitschaft.
Ich finde, das ging schon los beim Einkaufen, als er da mit der Malle-Musik in den Porsche losgefahren ist und beim Einkaufen war. Ab da war der schon gestresst des Todes.
Ich weiß auch nicht, was da los ist, weil ich glaube, er hat viel nochmal neu quasi geplant, nachdem er bei den anderen war. Weil am Tag davor, das hat man ja auch in der Rückschau so gesehen, er hat ja wirklich dieser Spanierin, glaube ich, war es, vorgeworfen, dass sie keinen Blätterteig selber gemacht hat. Was ich halt, also ne, Blätterteig ist ja wirklich unmöglich eigentlich selber zu machen.
Ja.
Und das ist halt schon absurd. Und dann, aber da mit diesem Wissen kann man halt besser verstehen, was dann halt jetzt in seiner Folge los ist, weil ich weiß auch nicht, der hat da völlig neu bewertet und hat gesagt, nee, den zeige ich es jetzt, ne? Also den beweise ich es jetzt, dass man eben schon alles selber machen kann.
Genau.
Und das war, glaube ich, das war sein Tod.
Ja, also ihr müsst euch vorstellen, er wollte Tofu selber machen und Katalan.
Und ja, also er hat Crema aber Katalan, überhaupt, ne?
Genau, und er hat aber vorher überhaupt nicht mal nachgeschaut, wie lange dauert das so. Das muss er auch stehen eine Weile. Er hat sich, glaube ich, gar nicht informiert bis zu dem Tag, also, als es losging, als
also
Micha
die zwei
da
absurden
war.
Sachen, also ich glaube, er hat sich wahrscheinlich schon informiert. Also ich glaube, Crema Catalan war sein Plan. Das war, glaube ich, schon von Hause aus sein Plan. Das macht er so. Aber ich glaube, was er nicht ursprünglich so geplant hatte, ist, dass er eben, wie du schon sagst, Tofu selber macht. Also, ne? Und das andere, was er ja auch noch macht, ist, er macht Burrata selber. Und also, das sind halt zwei Dinge, wo ich überhaupt nicht wusste, die kann man selber machen. Ah ja, okay. Brauche ich dafür irgendeine Käserei-Ausbildung oder wie mache ich das jetzt konkret? Die hat er ja augenscheinlich auch nicht, aber es hält ihn nicht davon ab, so wirklich vor der Kamera. Ne, das ist ja, er kommt halt aus dieser Malle-Show-Branche und man hat das Gefühl, dass er wirklich dieses Kamerateam für komplett verblödet hält und denen irgendwas erzählt, wirklich und dann sich nicht schämt dafür, was er die ganze Zeit hat, labert für einen Scheiß und halt wirklich denen vormacht, er hat da alles unter Kontrolle, während der halt der Schweiß runterläuft, irgendwie schon nach Minute
das
eins.
Das Kochoutfit
fand ich
auch
ist.
Gut.
Ja.
Ich fand ein schönes Detail mit dem Hut und so.
Ja, wo er vor, stimmt, das Kochoutfit. Aber das hat er ja am Abend getragen. Das war ja noch nicht mal sein Kochoutfit. Ja, weil während des Kochens, am Tag hat er dann einfach sein normales, irgendwie sein Alltagsoutfit gehabt, wo schon nach 13 Minuten irgendwie alles voll komplett vollgesaut war, weil er ständig seine Hände an der Seite von seinem T-Shirt abgewischt hat. Das sah aus wie Sau. Und man hat wirklich gemerkt, der schwitzt des Todes, der ist entgestresst. Und ja, hat dann angefangen, glaube ich, mit dem Tofu. Also das war so der erste Fail des Abends, weil, ja, Tofu, wie gesagt, wie macht man das? Keiner, ich weiß es immer noch nicht, weil er es ja auch nicht zeigen konnte, aber es hat wohl damit zu tun, dass man eben viel so eine Creme oder so ein Sud durch so Küchen, wie sagt man hier, Küchen, so ein Küchenhandtuch, ne, so ein Lappen, Küchenlappen.
Ja, so. Ja.
Durchlaufen lässt. Ne, so, genau. So quasi, damit es so hängen bleibt dann. Und das ist dann der Tofu. Und dann hat er es gemacht. Einmal, ja, nichts hängen geblieben, mache ich nochmal. Nochmal gemacht, nichts hängen geblieben. Schön fand ich auch, wie er dann immer in diesen kleinen, 1 Millimeter großen Bröckchen da noch so rumgeeiert hat und dann irgendwie gemeint hat, nee, das kann ich nicht machen hier, das geht nicht irgendwie. Und dann so kurz versucht war, das irgendwie als Tofu zu verkaufen, aber nee. Ja, letztendlich hat er dann doch noch einen fertigen
Milch,
Tofu.
Muss man sagen. Also,
ja, es ist einfach nichts hängen geblieben.
Es ist, weil er hat aber dann auch, ich weiß nicht mehr was, aber er hat irgendeine super wichtige Zutat vergessen, durch die das dann erst hart geworden wäre. Ich weiß gar nicht
natürlich,
mehr, was
er hatte
war,
immer die perfekte, er hatte immer die perfekte Erklärung für das Kamerateam, warum es jetzt gerade nicht geklappt hat.
Er hat es ja probiert. Und ich fand dann auch schön dann das Endergebnis, als man dann fast forward, weil das war ja für die Veganerin gedacht, weil die anderen haben Fisch bekommen und einfach so einen Brocken gekauften Tofu draufgelegt. Das war einfach
ja, aber
so
ganz
Brocken.
Ehrlich, dann mach's doch von Haus aus so, du musst doch kein Tofu, also es ist ja völlig okay, wenn man
aber auch das
ein bisschen
ist
weniger.
Also Dennis, Tofu kannst du gut machen, wenn du das klein machst und, oder ja, das würzt, aber doch nicht, du nimmst doch nicht so einen ganzen Klumpen Tofu und legst es drauf, bitteschön.
Das Problem ist halt, das Problem ist ja überhaupt seine Abwehrhaltung gegen alles Vegane, ne? Das ist ja, ja offensichtlich, dass er halt einfach, also er hat auch ein persönliches Problem mit Zeynep, wie man dann am letzten Abend auch vor allem merkt. Und ich glaube, also wenn er sie gemocht hätte, dann, glaube ich, hätte er auch was anderes gemacht. Aber so hat er einfach gesagt, scheißegal, die gibt mir eh
Block auf, da drauf.
Auf den Sack. So, ja. Und jetzt hier
friss oder stirb.
Lidl Tofu und bla, hier ist auf einmal. So, und das ist natürlich, also ich finde auch, dass man echt mit diesen Alternativen, wenn man wirklich so exklusiv ist, also klar, fürs perfekte Dinner gehört es dann dazu, dass man auch eine perfekte Alternative macht. Ich finde, wenn man nicht den Anspruch hat zu gewinnen, macht es auch Sinn einfach, das muss jetzt nicht für mich persönlich auf demselben Level sein, wie eigentlich die angedachte Hauptspeise oder dieses angedachte Essen. So.
Nein,
das kann für mich wirklich
so
eine Alternative sein.
Aber nicht so ein Brockending. Also liebloser geht es wirklich nicht. Das hat er aus der Packung geholt und draufgelegt. Der hat es wahrscheinlich noch nicht mal gewürzt oder warm gemacht.
Ja, genau. Und das war das Erste, der erste Streich. Der zweite folgte sogleich, weil dann kam es dazu, dass eben dieser Burrata noch gemacht werden sollte. Also Burrata ist ja eine Käse. Und das ist vor allem ja so ein Weichkäse, ne, der dann so zerlaufen soll auf dem Teller. Und ich war erstmal, also er hat es ja gut angefangen, ne? Das hat er in so einem Wassertopf, hat er dann so diese Milch, hat er dann auch, wie er diese Milch anmoderiert hat, das war auch sehr schön. Oder? Also wie er dann meinte irgendwie, nee, das habe ich hier von meinem Milchbauern gerade geholt und damit ich die ganzen Flaschen von den Milchbauern auch nicht aufbrauche, habe ich da schön hier meine Wasserflaschen mitgenommen und so und habe da die frische Milch reingehört. Er hat auch immer diese unnötigen, was ich immer hasse, diese unnötigen Adjektive dazu. Das ist eine frische Milch, da mache ich lecker Tortellini, da mache ich lecker Nudeln. So,
das
natürlich
ist
es alles lecker. Ja, hasse
das
ich.
Das ist echt ein schönes so. Detail.
Und dann hat er die frische Milch vom schönen Biobauern hat er da geholt und hat es reingekippt in seinen Topf, hat er da umgerührt, erhitzt und dann wurde das ja tatsächlich, hat es ja einigermaßen geklappt am Anfang, war ich erst so überrascht, ah krass, okay, so, aber dann holt er das Ganze aus seinem Topf raus und dann war das halt wie so Konsistenz von so einem Feta, würde ich jetzt mal sagen, ne?
Ja, sah auch so und, aus irgendwie, also ja.
Ja. Ich weiß nicht, ob es ähnlich schmeckt wie Burrata so und ob es dann nur so von der Konsistenz einfach falsch ist, aber es war halt so, ja, und dann hat er auch gemeint, ja, aber eigentlich müsste ich da jetzt noch das und das dazugeben, dann wird das eigentlich so cremig und da hat er schon begonnen, diese ganz große Ausrede, die er dann ja auch, mit der er ja auch seinen Crema Catalan dann am Ende quasi abmoderiert hat, so nach dem Motto, wir hatten ja in der Woche schon so viel cremig. So, das fand ich das Schönste eigentlich.
Er hätte nicht einmal gesagt, oh, da habe ich mich, also das war jetzt Mist, habe ich blöd gemacht, blöd geplant. Wie du gesagt hast, für alles eine Ausrede und glaub auch für sich selbst. So, er war mit sich im Reinen, glaube ich, am Ende des Tages.
Ja, genau, das, also jetzt erstmal in der Form Kamerateam hat er das erstmal noch so gerechtfertigt alles. So, das war ja erstmal noch, wo man dachte, ja, okay, wie soll das denn jetzt alles was werden? Aber weil er dann vor allem noch zu Micha dann meinte, so, ja, die Crema Catalan, die kriege ich sowieso nicht mehr hin. Ich habe aber schon eine perfekte Idee. Ich habe hier diese drei Äpfel. So. Und Micha war auch so, was? Ja, okay, ja, gut, drei Äpfel.
Drei
ja,
Äpfel, muss man, das ist eine wichtige Info auch, das ist drei, nur drei. Ja. Kleine Äpfel.
Drei kleine Äpfel, die für was ganz anderes gedacht waren, obviously. Aber er meinte, nee, das sind die Äpfel und das ist auch super, die so ein bisschen karamellisieren. Und da habe ich einen schönen leckeren Apfel, den machen wir einen schönen
mallorquinischen
Apfel. Mallorquinischen Apfel, genau. Und genau, das war dann das Ding. Und man merkt auch immer schon so, wenn die Stimme vom perfekten Dinner so ein bisschen sich so gegen den Kandidaten irgendwie stellt, dann wird es auch kritisch.
Ja, da fand ich auch sehr schön, dass er auch so meint, ja, und wie erzählst du das den anderen Kandidaten? Ich sag, das war ein Scherz. Das fand ich auch schön. Ich sag aber, es war nur ein Scherz.
Ach, okay. Ja. Weil er die Stimme nur noch so reagiert irgendwann.
Die ist gut auch, die Stimme, muss man echt.
Ja, das ist echt gut. Ja, voll. So, und dann die Gäste kommen, Nico zieht sich um, ne, und kommt in seinem großen Koch-Outfit, ganz in schwarz, so. Und hat von Beginn an quasi ja, diesen Plan, da jetzt überhaupt nichts sich anmerken zu lassen. Ne? Das sagt er ja auch ganz offen in die Kamera und sagt, nee, das erfährt am Ende, erfährt keiner und wir machen hier voll auf Show, ne? So richtig so, ja. Wir machen jetzt hier, wir blenden, verblenden alle so mit unserer großen Show. Und dann kommen die und ja, es gibt die Vorspeise, was eben dieser Burrata war und da wird aufgetischt und dann ja, steht da halt so ein fester, unförmiger Brocken in der Mitte auf, war das schon mit den Nudeln? Ich glaube schon, ne? Das war mit den Nudeln
schon. Ich glaube, ja. Ja. Oder? Nee, Nudel war doch der Lachs.
Oder war Nudel, stimmt, Nudel und Lachs, genau, ja. Ja, auf jeden Fall, Vorspeise war dieser Burrata. Und das war, glaube ich, noch okay, weil man ja schon noch wertschätzen konnte, okay, krass, du hast es echt versucht mit diesem Burrata, ist es von der Konsistenz völlig off, aber okay, hat ja schon in Ansätzen geklappt, ne, und habe ich jetzt auch noch nie gesehen, dass man Burrata so und so bla bla bla. So, ne, da konnte man noch so ein bisschen wohlwollend sagen, klar, also krass, dass du es versucht hast. So, und dann kam die Hauptspeise und dann kamen die Nudeln, die selbst gemacht waren, ne, die dann auch angesprochen wurde, ja, aber sehr schwer so Nudeln al dente zu bekommen. Und dann
ich habe schon Nudeln selber gemacht, das ist nicht schwer. Es ist einfach nur, das dauert auch länger und lohnt sich nicht, aber es ist nicht schwer.
Ja, aber al dente zu bekommen, das war ja sein Argument. Nee, das geht, das kriegst du eigentlich gar nicht hin bei Dann hat die Spanierin Elena auch gemeint, nee, also das geht eigentlich schon, also wenn man die so ein bisschen kürzer und dann so ein bisschen, nee, also nee, das geht nicht, du kannst keine selbstgemachten Nudeln al dente bekommen, es geht nicht. So.
King of Gaslighting, wirklich.
Ja, also wirklich, wo man da schon gemerkt hat, willst du an diesem Abend irgendwas mal auch Negatives zulassen oder willst du irgendwas mal zugeben oder dich so ein bisschen... Wirklich, du hast dich gerade vor der Kamera den ganzen Tag lang völlig blamiert und glaubst doch jetzt nicht ernsthaft, dass wenn du jetzt hier auf alles ist gut machst, dass es am Ende gut für dich enden wird, das Ganze.
Ich glaube, das war seine Idee und ich glaube, dass er auch denkt, dass er damit erfolgreich war. Er wirkte jetzt nicht unzufrieden am Ende des Abends. Ja, aber die Nachspeise war für mich eigentlich das Highlight.
Genau, die Nachspeise war natürlich das große Highlight, weil es war klar, es steht keine Crema Catalan seit Stunden im Kühlschrank. Und ja, da war ja immer noch dieser Plan mit den Äpfeln. Da heißt, er hat ein paar Äpfel aufgeschnitten, hat ein bisschen Honig drüber gegeben, hat ein bisschen die karamellisieren lassen und ja, dann wurden die in so einen kleinen Teller gegeben und die wurden dann serviert. Und
ja, und die waren noch im Ofen. Das heißt, diese drei Äpfel, die es eh schon nur waren, von denen hatte jeder drei kleine Stücke Apfelschnitze. Und die aus dem Ofen sind dann nochmal geschrumpft. Das heißt, es war wirklich nichts. Also ja. Gar nichts.
Und man muss dazu sagen, dass die Portionen davor schon klein waren, weil diese selbstgemachten Nudeln natürlich jetzt auch eher spärlich gemacht wurden und dann auch jeder schon mal nachschlagen wollte und da schon jeder so ein bisschen gequengelt hat, dass es zu wenig ist. Und jetzt kommt er mit seinen drei Apfelstücken da im Teller und ein bisschen Honig drüber.
Die da rumgestochert haben, diese also, Äpfel.
Ja, und das war so unangenehm, ne, weil er halt wirklich dieses Ding durchzieht, an diesem Abend gebe ich hier keine Schwäche zu, sondern nee, der wird dann nachgefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit der Crema Catalan? Ich meine, die stand doch bei uns auf dem Zettel drauf. Was ist denn damit? Und dann kommt er wieder mit der Geschichte, ja, aber wir hatten doch in dieser Woche schon alle cremig, also cremig hatten wir doch alle schon. Deswegen dachte ich mir, mache ich einen schönen leckeren Apfel, es war eh mein Plan, immer so einen Bratapfel, so einen schönen leckeren Bratapfel zu machen, eh mein Plan. Und dann, ich habe hier sogar so einen Apfelbaum bei mir im Garten und dann sagt einer, ja, aber ach krass, sind das dann deine Äpfel vom Apfelbaum? Nee, das sind nicht die Äpfel vom Apfelbaum, aber das sind andere Äpfel. So.
Ja, und irgendwer meinte doch auch, und was ist jetzt mallorquinisch an dem Apfel? Isst man das ja, da ja. Auf Mallorca? Ja, ja, das
ist ein mallorquinischer so. Apfel.
Genau, das isst man da so. Auf gar keinen Fall wirklich, isst man das da so.
Wirklich, ey, das ist mir unerklärlich, wie man dann nicht quasi so weit denken kann, dass man dann in der Ausstrahlung, also es klar, es mag ja für den Moment irgendwie klappen, ne, dass man die Leute so gaslightet so und halt denen irgendwas vormacht, aber wenn doch das ganze Material ausgestrahlt wird, du kommst doch rüber wie der Vollidiot. Also, es muss doch ihm klar dann sein.
Beim Gucken wird der auch schon wieder sich das selbst gerechtfertigt haben. Also, ich glaube, das ist einfach eine Person, der sich so sein ganzes Leben rechtfertigt.
Ja, auf jeden Fall hat es mich dann, ich glaube, Philipp vergibt 7 Punkte, ne, glaube ich, oder so.
Ja, das habe ich auch nicht gecheckt. Das ist, ich glaube, der hat Angst vor ihm.
Ich glaube, hier die Dings, die ältere Charlotte vergibt 6 Punkte, glaube ich, oder 5. Und Zeynep vergibt 4 Punkte, am wenigsten, glaube ich, ne? So.
Ja.
Und das ist ja auch noch auf einem Niveau, ne, er landet immer noch über Philipp, was ich wirklich, Wahnsinn, also was, glaube ich, eigentlich auch nur an Philipp selbst liegt, dass er da über Philipp liegt, weil das ist wirklich nicht zu rechtfertigen gewesen. Und halt, ne, für seinen großkotzigen Auftritt halt wirklich auch die perfekte Retourkutsche. So, und dann ist aber natürlich perfekt eigentlich so diese Woche angelegt, dass halt am letzten Tag dann noch Zeynep folgt und Nico jetzt quasi mit seiner Demütigung, die er da erlebt hat. Und ich habe so ein bisschen die andere Theorie, dass er natürlich so tut, als würde ihn das alles nicht irgendwie, also als würde das nicht alles irgendwie einschätzen, dass es nicht alles eine völlige Blamage war. Ich glaube schon, dass er das weiß und dass er halt jetzt übelst unzufrieden ist mit sich selbst und jetzt halt sich in diesen letzten Abend geht mit der Devise, die Veganerin hat mir alles kaputt gemacht.
Ja, und das merkst du auch. Aber auch da schiebt er auch das wieder von sich weg, indem er dann irgendwie die ganze Zeit so sagt, ja, die mag mich nicht. Die behandelt mich anders als euch. Das ist ihre Aufgabe, mit allen gleich umzugehen. Aber also, die macht halt gar nichts in der Richtung. Zumindest nicht, dass es mir auffällt. Sondern er ist halt die ganze Zeit einfach nur von Grund auf genervt von ihrer Anwesenheit und macht die ganze Zeit so spitze Kommentare, wo ich auch gut fand, dass er da in diesen, wie heißt der Raum immer, wie nennt man das, wo die so Kommentare abgeben?
Ja, es ist ja einfach ein anderes Zimmer, wo er dann immer neben Elena saß, ne?
Genau, das fand ich nämlich schön, dass sie zusammen saßen.
Also im Sprechzimmer.
Und sie immer so die Augen über jeden Kommentar so verdreht hat, den er gesagt hat.
Also ich würde schon, also ich glaube schon, dass auch Zeynep ein Problem hat mit ihm. Und das ist aber gar nicht ihr zu verübeln, weil ich meine, sie hat halt die ganze Woche mitbekommen. Sie hat dann seinen Abend mitbekommen, wo halt wirklich einfach nichts funktioniert hat, wo er völlig verkackt hat. Und jetzt sitzt er da mit einer Laune in diesem Abend drin. Und natürlich habe ich keinen Bock, mit so jemandem dann den in meine Küche zu rufen. Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben nach dieser Woche. Ja. Der hat mir meine einmalige Möglichkeit, beim perfekten Dinner mitzumachen, völlig versaut. Und das können alle 4 sagen. Ne? Also der Typ hat wirklich völlig denen, die diese einmalige Chance völlig versaut einfach. Und und dann muss ich da nicht irgendwie auch, also das tut sie ja noch wirklich professionell, ne, dass sie wirklich
auch. Ich wollte gerade sagen, mehr als er. Er verbirgt es ja nicht.
Ja, voll, voll. Aber ich finde, sie macht es viel subtiler, so dass sie ihm schon irgendwie zeigt, so, ey, das fand ich schon alles scheiße, aber wir kriegen das jetzt noch hin, diesen letzten Tag und so. Ich mache das jetzt hier professionell runter, so. Und man muss ja wirklich sagen, sie ist Veganerin, ne, und kocht als Hauptspeise Lamm, ne.
Ja, das finde ich schon krass.
Weil sie sagt, so, ey, ich will nicht quasi die Veganerin sein, die quasi eh schon so ein bisschen eine Bürde ist für die Runde, sondern ich will euch nochmal hier beweisen, ich kann auch Fleisch kochen, mach's euch zuliebe und so weiter. Und das ist ja was man erstmal wertschätzen könnte, so. Aber er sitzt gleich in der Besprechung am Anfang, wo er dann das Dinner zum ersten Mal liest und sagt halt, ey, Lamm kann ich nicht leiden, so. Und ist ja in Ordnung, so. Aber du könntest zumindest auch, wie gesagt, das wertschätzen, dass sie das jetzt macht, so. Und das kommt halt überhaupt nicht, sondern er kommt dann dahin und es ist von Beginn an ein einziges Rumgemecker, weil die Vorspeise ist Salat, ne? Und Salat ist natürlich auch ein Problem, so. Für ihn, weil.
Ich hasse Salat. Ich mag keinen
Ich hasse Salat.
Ich bin auch kein Hase.
Genau.
Wirklich wie so ein Boomer einfach. Ganz schlimm.
Ja, Salat ist für mich für einen Hasen und da sitzt auch bei ihm dann Elena daneben und das ist der erste Moment, wo sie so richtig mit den Augen rollt. So.
Ja.
Und das ist natürlich nichts für ihn. Hat gesagt, schmeckt mir, also ist nicht meins so. Und es wird ja auch offen diskutiert dann am Tisch. Und Zeynep merkt es, ne, dass er natürlich die Hälfte liegen lässt und dann irgendwie, ja, ich habe hier so ein bisschen die Granatapfel weggegessen und so, aber nee, das ist nichts für mich.
Aber er hatte so einen Hunger, deswegen wollte er irgendwas essen. Also nicht, um höflich zu sein, sondern weil er Hunger hat.
Genau.
Dann war diese Schalotte noch zwischendrin. Na, ich finde es aber ganz lecker. Ja, nee, also das und das. Ist da Honig drin?
Ja, stimmt, mit Honig. Also mit Honig geht es eigentlich, ne? Also nimm mal hier ein bisschen Honig, weil mit Honig, finde ich, da kriege ich es runter, so nach dem Motto.
Sicher, dass da Honig drin ist? Schmeckt gar kein Honig.
So, dann Hauptspeise, das ist der richtige Skandal natürlich. Der größte Skandal mit dem Lamm, ne? Weil jetzt kommt hier, das Lamm wird aufgetischt, die Veganerin kocht Fleisch und es wird schon erst so anmoderiert, so von wegen, ich mag halt einfach keinen Salat, ne? Und dann, was ist denn dir lieber? Ja, so ein schönes Steak ist mir am liebsten, so. Auch so richtig Steak. Boomerig. Ein richtig schönes Steak ist mir am liebsten. Und dann sagt sie, ja, zum Glück gibt's ja gleich Lamm, ne? Magst du denn Lamm? Und dann er so, ja, also Lamm ist jetzt auch nicht so meins. Und dann, ist schon die Stimmung immer wieder am Tiefpunkt. Und dann wird das Lamm serviert. Und das Erste, was er sagt, ist, riecht ein bisschen streng, oder?
Es ist so eine Frechheit, als würde dieses gebratene Stück Fleisch nach Stall riechen oder so. Es ist Wahnsinn.
Also das ist wirklich ein geiler Satz. Riecht ein bisschen streng, oder?
Ich würde, also Respekt an Zeynep, ich wäre ausgeflippt, glaube ich, irgendwann. Ab dem Punkt, da wäre es vorbei.
Wirklich, wenn du einen Funken Feingefühl hättest, selbst wenn du das alles so wirklich fühlst und wirklich überhaupt nichts mit dem Essen anfangen kannst, dann sag's halt wirklich gar nicht. Dann halt wirklich einfach dein Maul und gib dann von mir aus deine Punkte am Ende. Aber dieses Ansprechen am Tisch und so, ihr da eins auswischen wollen, das ist halt wirklich, der hat diesen kompletten Abend halt einfach, ja, kaputt gemacht.
Ja, weil er wollte, dass sie sich so blamiert wie er. Das war einfach nur, damit er nicht der ist, der jetzt so das unangenehme Dinner hatte.
Ja, voll. Und sie hat ihm halt 4 Punkte gegeben und jetzt zum Ende. Also es gibt da noch einen veganen Käsekuchen so. Sah auch richtig gut aus. Aber das war auch nicht seins, ne? Irgendwie, da gab es dann keine
Kommentare. Aber hat sie ihn reingeschaufelt, diesen Kuchen? Schmeckt ihm nicht, aber hat geschaufelt ohne Ende.
Ja, und dann gab es die Endabrechnung und wie viele Punkte gebt ihr denn jetzt? Und dann war so 9, 8 und 8, glaube ich. Und dann hätte sie noch, ich glaube, 4 Punkte gebraucht von Nico oder 5, um sich den Sieg zu holen. Und Nico gibt am Ende, und das wurde ja schon ganz am Anfang der Woche angeteasert, gibt am Ende Zeynep die 0 Punkte und hat gesagt, mir hat einfach nichts geschmeckt. Und wenn ich nichts schmecke, dann kann ich auch, ne, es hat mir einfach alles nicht geschmeckt, so Punkt. Und dann 0 Punkte. Und das hat man ja jetzt auch nicht so oft. Und war sehr interessant. Dann gab es die Endpunktzahl von allen und sie haben gemerkt, dass Charlotte gewonnen hat, Zeynep eben nicht, obwohl sie wirklich, also für mich, wie das aussah, hätte das easy das Gewinner-Menü sein können.
Die wird ausgerastet sein, weil als sie das geguckt hat dann.
Man muss ja sagen, es ist ja nicht nur einfach so ein Ding von wegen, wer gewinnt diesen völlig wertlosen Pokal, sondern es gibt glaube ich mittlerweile 8.000 Euro, die da ausgezahlt werden oder sowas. Mm. Und das geht halt auch um ein bisschen was geht das schon so.
Wahnsinn,
und
ey.
Dass dann so ein Vollidiot halt diese Runde komplett torpediert. So ein Arschloch.
Ja, wirklich. Oh.
Das ist schon, also, weiß ich auch nicht.
Aber
es
ich kann auch
super.
Empfehlen, mir mal, sich mal die Malle-Buddies auf Instagram anzugucken. Das ist auch, da wisst ihr schon alles, was ihr wissen müsst über ihn.
Genau, Malle Buddies, das ist seine zweiköpfige Band eben und wie gesagt, mir völlig unbekannt gewesen, jede Woche im Oberbayern, wie du schon gesagt hast, aber es ist, der hat sich natürlich jetzt irgendwie hier auch in diesem Podcast damit gekämpft, also so ein bisschen Öffentlichkeit hat er schon bekommen.
Ja, jetzt habe ich auch noch
sein
Insta beworben.
Sein Insta beworben,
Jule hat die Folge 2-mal geguckt. Einmal alleine hat es ihre Mutter noch gezeigt, fand ich auch schön.
Ja und ich find's immer gut, wenn sowas passiert natürlich, weil ist ja auch langweilig, ne, wenn niemals so ein Querulant dabei ist, aber es ist natürlich für die 4, die da teilnehmen, schon maximal scheiße. So.
Ja, das stimmt, für uns ist das schon gut. Ich gucke das, wie gesagt, selten, aber wenn ich sowas mitkriege, gucke ich immer gerne mal rein.
Diese Dinners dauern ja wirklich 3 Stunden oder so. Die sitzen dann drei Stunden, fünf Tage der Woche zusammen und dann weißt du ja schon sehr früh, ob du mit jemandem zurechtkommst oder nicht. Du sitzt ja auch mit neben dem dann mal im Sprechzimmer, hörst, wie der so das andere Essen bewertet und denkst dir, oh Gott, was wird der denn über mich sagen? Und dann geht das weiter und dann verkackt er selber so hart und dann, also das ist wirklich einfach für mich ganz unangenehm, mir vorzustellen, in dieser Runde diese Abende zu bestreiten, so.
Ja, ich habe das auch gedacht, weil gerade bei der Zeynep, da hat das ja auch noch mal, wurde ja erwähnt, dass es lang gedauert hat, ihr Essen, also sie recht lange immer in der Küche stand. Und ich stelle mir das so unangenehm vor, weil die eben alle da die ganze Zeit sitzen. Und also irgendwann weißt du doch auch nichts mehr zu sprechen mit den Leuten.
Ja, sie hatte ja diese Idee mit den Karten, die ja, finde ich, noch relativ gut ist, so, dass man so ein bisschen hinkriegt.
Das stimmt.
Also ne, so Aktionskarten quasi hat sie verteilt.
Aber ja, das fand also, der Male Nico auch schon wieder blöd. Das war ihm alles schon
wieder
zu deep.
Wir machen hier keine Aktion. Wir machen hier keine
Aktion. Wahnsinn.
Ja, weil irgendwie die beiden Frauen dann irgendwie auch mal so in die Küche gegangen sind und so. Und dann er und Philipp sind halt so sitzen geblieben. Und dann meinte er so zu Philipp, wir machen hier gar nichts heute Abend. Wir bleiben hier einfach sitzen.
Warum
so,
einfach?
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Er will einfach nur da sein. Ja, und seinen Spaß haben.
Ja, er war die ärmste Sau, finde ich. Er hatte den ersten Tag, er hatte diesen unberechenbaren Typen, der viel zu hohe Erwartungen hatte an alle, der seine eigenen Erwartungen so krank unterlaufen hat. Und dann hat er die Woche über so eine scheiß Stimmung auch noch. Also Philipp wirklich, fand ich einen absoluten Bro, fand den voll nett. Aber das war für ihn eine verlorene Woche. So.
Ja, absolut.
Gut, so viel zu unserer Hausaufgabe, zum perfekten Dinner. Hat mir Spaß gemacht. Wenn ihr mal so Folgen habt, wo irgendwas Spezielles passiert, wo irgendwas komplett schief läuft oder so ein bisschen aus der Bahn läuft, dann meldet euch und Antenne Bayern sucht die. Nein, natürlich. Nee, meldet euch, schreibt uns und wir schauen gerne, was euch Spanisch vorkommt, um es mal so zu sagen. Gut, dann sind wir jetzt am Ende und ich kann nur noch sagen, dass man natürlich Jana folgen kann. Man kann Fake Night Berlin folgen. Ich weiß nicht, ob gibt es den Account noch oder habt ihr den gelöscht?
Den müsste es noch geben. Ja, ich habe jetzt schon lange nicht mehr drauf geguckt, aber ich denke mal, den gibt es noch.
Schaut mal vorbei. Bei Fake Night Berlin. Natürlich, ihr könnt mir auch folgen und gut, dann sage ich mal nur noch danke an dich, Jana, dass du dabei warst. Du warst jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr da.
War wie immer ein Fest.
Nächste Woche, dann schauen wir mal, was wir machen. Bestimmt fällt uns was ein. Sommerhaus habe ich jetzt auch wieder sehr aufgeholt. Gibt es auch einiges zu erzählen. Mal schauen. Ich warte auch so ein bisschen auf das Ankündigungsdatum für den Kampf der Reality Stars. Dürfte auch nicht mehr so lange dauern. Und ansonsten schauen wir mal. Passiert immer was im Fernsehen, ne? Wie wir wissen. deswegen, ihr könnt jetzt erstmal eure Crema Catalan noch in den Kühlschrank stellen. Und wir müssen jetzt erstmal unser Tofu noch aus dem Handtuch ziehen. Bis dann.